Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Kleiner Scherz. Es geht nicht. Eigentlich wollte ich den drücken. Ich habe ihn nur verdrückt.
Sehr gut. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute zu Gast Jan Kutscherer. Hallöchen, Jan.
Hallo Katharina, Pascal und Patrick.
Ich glaube, du bist, glaube ich, der Schwerste, zu dem mir ein gutes Intro einfällt. Ich glaube, dazu kenne ich dich einfach zu gut. Aber ich kann sagen...
Dann sollte es umso leichter sein.
Möchtest du das?
Ja.
Aber schon, ich kann berichten. Ich bin, glaube ich, 2013 in die Online-Marketing-Bubble dazugekommen. Und ich glaube, so lange kennen wir uns auch schon. Du bist einer der wenigen, an denen ich hängen geblieben bin tatsächlich. Warum? Weil ich dich fachlich natürlich sehr, sehr schätze und du eine Eigenschaft hast, die fernab von Blendwerk ist. Also du bist ja jemand, der schon seit über 25 Jahren, glaube ich, schon in der Branche ist, schon das ein oder andere gesehen hat, nicht? Doch, ne? Ja.
Und mit meinen 27 Jahren,
ja. Ja, und was du auch kannst wie kaum ein anderer, ist tatsächlich immer schön den Finger in die Wunde legen. Ja, also immer Dinge aufdecken, wo es sich zehnmal lohnt, auch mal hinzugucken. Und ich glaube, das ist etwas, von dem ich überzeugt bin, dass das unserer Branche wirklich gut tun würde, ein Zulassen von mehreren Perspektiven und das zu diskutieren. Und von daher freut mich es umso mehr, dass du heute hier bist, aktuell Gründer von Leadmakers und wohnhaft mittlerweile in Zypern, richtig? Noch.
Richtig. Wobei wir immer noch nicht wissen, heißt es in Zypern oder auf Zypern?
Das heißt immer auf Zypern, weil es eine Insel ist. Ja.
Hast du jetzt Hausrecht? Das kannst du entscheiden.
Ich glaube, nein. Ich glaube, das entscheidet tatsächlich der Duden, aber...
Oh, guck mal, der Gero.
Hallo, Gero.
Ist und bleibt der Silber.
Ja, das können wir kriegen wir nicht mehr geändert. Und da ist tatsächlich die IT-Abteilung von der Bild-Zeitung dran schuld, an dem Namen.
Ah. An dem SEO-Namen?
Ja. Die IT-Abteilung hat irgendwann gesagt, da kommt wieder der SEO-Punk.
Sehr gut. Jan, du warst oder bist für uns mit ins Rennen gegangen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Und hast dich mit der zweiten Phase, also wir haben ja diese 18 Phasen definiert, du hast die zweite dir zur Brust genommen, die Convert-Phase, und hast für uns auch schon ein wirklich fundiertes, gutes und auch langes Kapitel geschrieben. Magst du mal ein bisschen was zu deinem Kapitel sagen, damit wir erstmal alle thematisch abholen?
Zu meinem Kapitel? Ja, klar. Es geht um Conversion. Es geht also um den hinteren Teil des Marketings sozusagen. Der Teil, wo man meistens, wo in den meisten Unternehmen der Knackpunkt ist, wo nämlich irgendwie Marketing und Sales zusammenkommen, so das klassische Thema, was wir leider immer noch haben, dass die immer noch in zwei verschiedenen Abteilungen arbeiten und man da so ein Übergabeding hat. Und Conversion bedeutet eigentlich immer, dass irgendwo ein Formular ausgefüllt wird und die Daten aus dem Formular eben dann an Sales übergeben werden. Und ja, das ist das, womit wir uns hier auch beschäftigen. Eigentlich hauptsächlich mit zwei verschiedenen Arten von der Lead-Konvertierung oder von Lead-Generierung. Das eine ist halt, wir übergeben es direkt an Sales. Das ist meistens der Fall. Da sitzt dann ein Telefoncenter dahinter und telefoniert mit den Menschen. Oder aber wir übergeben Leads eben in ein CRM. Und das ist eigentlich mein Lieblingsfall, weil das, was für mich ja eben ganz wichtig ist, Conversion, ist eine Zahl, die hat ein Prozent am Ende. Und ich habe irgendwann mal gelernt, im Marketing gibt es nur Zahlen, die wichtig sind, die einen Prozent am Ende haben, weil nur die kann man nämlich optimieren. Alles andere, ne, mehr Budget kann ich reinmachen, ich kann mehr Traffic draufhauen oder sonst irgendwas. Das ist alles keine Kunst. Die Kunst ist es tatsächlich, eben die Zahlen mit Prozentzeichen am Ende zu optimieren. Und das ist halt genau der Fall, wenn die Menschen irgendwie von da draußen, das Thema letztes Mal, irgendwann auf die Webseite kommen und dann irgendetwas liegt an dem Unwetter hier auf Zypern. Null. Das ist ganz normal. Genau, keine Ahnung, jetzt bin ich raus.
Wo war ich? Du warst gerade bei den Zahlen mit Prozent und genau. Das ist dein Lieblingsfall, dass du ins CRM übergibst.
Sie kommen auf die Webseite und man versucht, sie davon zu überzeugen, nun eben auch ihre Daten herzugeben und sie zu irgendetwas zu konvertieren, was auch immer der nächste Schritt dann in dem Funnel ist, in dem jeweiligen. Ich kann jetzt so viel darüber erzählen. Ich habe den Artikel nicht mehr im Kopf, gebe ich zu. Von daher. Was, ich hatte gehofft, ihr stellt mir einfach Fragen.
Okay, dann fangen wir mal an. Also unser Format ist ja der Elefant im Raum. Das heißt, wir wollen genau über diese Themen sprechen, wo es weh tut, wo du ja im Grunde genommen prädestiniert für bist. Ne? Also zu gucken, so was, wo wird denn tatsächlich Umsatz verschenkt, wo wird denn Potenzial verschenkt oder wo wird auch unnötig einfach Budget reingekippt, obwohl es gar keinen Sinn macht. Also was sind aus deiner Sicht die größten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fehler, die in dieser Phase passieren? Und was genau, ist die Konsequenz daraus, wenn Fehler passieren?
Der größte Fehler, der tatsächlich passiert, ist die Messbarkeit. Das ist das, was ich am häufigsten feststelle, dass gerade in dem Schritt sehr viel an Messbarkeit verloren geht, weil wir in dem Schritt von einem in ein anderes System wechseln ganz oft. Und damit die Messbarkeit des kompletten Funnels verloren geht. Mein Lieblingsfall ist nach wie vor so, dass wir mal festgestellt haben, wir haben einen AdWords-Account übernommen, wo es hieß, der läuft seit 10 Jahren super, wir fassen den gar nicht mehr an. Und dann haben wir uns irgendwann mal angeguckt, wie viele dieser Leads, die über diesen AdWords-Kanal kommen, konvertieren eigentlich zu Kunden am Ende. Das waren 0. Ja, das heißt, die haben wirklich da mittlere 5-stellige Beträge im Monat ausgegeben, haben mit diesen Leuten telefoniert, haben, ich weiß nicht, was alles mit denen gemacht. Die Kunden kamen aber über andere Kanäle. Und das konnten sie halt nicht mehr feststellen, weil eben genau an der Stelle nicht mehr übergeben wurde, woher kommen die eigentlich? Und das ist das größte Problem oder der größte Faktor tatsächlich, wo ich sehe, wo Geld rausgeschmissen wird an der Stelle. Dass man eben vergisst zu übergeben, wo habe ich diesen Lead her, wo habe ich dafür Geld ausgegeben und das nicht mehr weiter verfolgen kann.
Woran liegt es, deines Erachtens?
Das liegt daran, dass der Klassiker, ne, die meisten gehen hin und sagen, ich muss doch nur Google Analytics installieren, dann habe ich doch alle Zahlen. Das Verständnis dafür, dass Daten einen Wert haben und deswegen Daten Geld kosten, das ist tatsächlich nicht da. Wenn ich mir angucke, es gibt tolle Systeme, mit denen man messen kann und mit denen man eben channelübergreifend und funnelübergreifend die Dinge auch nachvollziehen kann. Die kosten aber viel Geld tatsächlich jeden Monat und die wenigsten sind bereit, dafür Geld auszugeben. Das ist so das klassische Ding, genauso wie ich kann doch die Nachrichten kostenlos im Internet sehen. Warum soll ich irgendwie für Nachrichtenseiten Geld bezahlen? Da ist es genauso bei den Daten. Ich habe doch Google Analytics umsonst oder Matomo oder sonst irgendwas. Warum soll ich für das Datengewinnen Geld bezahlen? Und die Datengewinnung ist tatsächlich heutzutage immer komplizierter. Sie ist immer noch lösbar. Aber in dem Moment, wo es halt mich nichts kostet, heißt das der alte Klassiker. Ne? Wenn es mich nicht kostet, heißt es, ich bin das Produkt. Oder ich liefere halt die Daten an jemand anders und die machen damit mit irgendwas und verdienen damit Geld. Aber das Datengewinnen ist einfach etwas, was tatsächlich wenn man da nicht bereit ist, im Monat auch mal hohe drei bis mittlere vierstellige Beträge auszugeben, dann...
Das ist ja ein Kommunikationsproblem, oder? Also wer redet dann nicht mit wem?
Das ist eine gute Frage. Das ist ganz oft tatsächlich schon von der Geschäftsführung her ein Problem. Ja, also wo ist man bereit, Budget auszugeben? Und Budget ist meistens nicht für Daten vorhanden. Budget ist für Marketingkanäle vorhanden, aber eben nicht für, also ich habe es schon gehabt, Diskussionen in Unternehmen, wo gesagt wurde, müssen wir diese 49 Euro für das Tool bezahlen?
Jan, ich grätsch da mal rein. Und zwar bei vielen Kunden und auch von Netzwerkpartnern, die ich kenne, die sagen ja jetzt so, Mist, unser Marketingbudget wird gestrichen. Und wenn du da mal tiefer nachfragst, dann ist der einzige Grund, dass sie irgendwie ihren Return of Invest überhaupt nicht darlegen können. Ja. Wie stellst du sicher, dass das nicht passiert? Also das, was ja offensichtlich passiert ist, dass ganz viel Traffic generiert wurde, dass auch wahrscheinlich relativ viel Conversion gemacht wurde, aber scheinbar etwas ist, was hinten im Verkauf gar nicht stattfindet.
Genau.
Das heißt, wie stellst du deine Lead-Qualität sicher? Und auch die Messbarkeit und die Kommunikation hin zum Geschäftsführer oder zum Geldgeber, dass der sagt, auf keinen Fall schalten wir das ab, wir fahren das hoch.
Genau, du hast halt tatsächlich zwei Probleme. Also wirklich auf der einen Seite das, was du sagst, die Marketingbudgets gehen runter, einfach weil zwei Sachen stattgefunden haben im Markt. Zum einen sind die Preise immer höher gegangen, zum anderen wurde auch einfach furchtbar viel Unsinn verkauft. Das sind so die größten Faktoren eigentlich, warum man immer mehr an Marketing zweifelt und immer weniger bereit ist, für Marketing Geld auszugeben. Und wie stellen wir es sicher? Das, was ich eigentlich immer mache, ist, ich beginne so einen Funnel von hinten. Mhm. Ich gucke mir einen Funnel immer von hinten an, von der letzten Position, ne? Also im Zweifelsfalle vom Verkauf und gehe dann schrittweise nach vorne und versuche sicherzustellen, dass wir die Messpunkte überhaupt auch haben an den Stellen. Und sehr oft gehen wir hin und versuchen einfach mal, den kompletten Funnel zu verkürzen. Weil die meisten Funnel sind so dermaßen komplex, dass sie überhaupt nicht überschaubar sind für die Unternehmen mehr. Und deswegen auch gar nicht mehr messbar. Das ist für, ne, je mehr Abteilungen man hat, desto besser ist das, weil jede Abteilung kann dann auf ihren eigenen Daten sitzen und sich drüber freuen, dass sie die vor den anderen geheim halten können und verteidigen können. Aber das bringt halt dem ganzen Geschäftsziel nicht. Anderes Problem, was ich ganz oft sehe, ist tatsächlich, dass das eigentliche Geschäftsmodell nicht wirklich im Unternehmen klar ist. Und deswegen eine Messung überhaupt nicht möglich ist. Also die meisten Unternehmen messen komplett an dem Geschäftsmodell vorbei. Weil man halt einfach sagt, es ist doch wichtig, ne, so ganz platt, ne, ist doch wichtig, viele Likes zu haben. Hat halt mit dem Geschäftsmodell nichts zu tun. Ne, und es ist wichtig, dass wir viele Leads haben. Nee, es ist nicht wichtig, dass wir viele Leads haben. Die Frage ist halt, um jetzt mal zur Conversion zurückzukommen, was haben wir denn überhaupt für eine Conversion Rate? Von der Webseite in das CRM. Und ist das CRM überhaupt, ne, ist da überhaupt unser Geschäftsmodell, oder?
Ja, um da zurückzukommen zu dieser Komplexität, die du erwähnt hast, Jan. Hast du jemals ein Unternehmen erlebt, die ein hochkomplexes Lead-Generierungsansatz gehabt hat und dadurch viel erfolgreicher war im Vergleich zu ein vergleichbares Unternehmen, was einen ganz einfachen Ansatz gehabt hat?
Ein komplexes Modell, das erfolgreich war, habe ich nur in dem Moment erlebt, wo man einzelne Funnels hat, die aufeinander aufgebaut haben, die aber in sich geschlossen sind. Ja, wo man wirklich einen Geschäftszweck schon erreicht nach dem ersten Funnel und auf diesem Geschäftszweck dann den nächsten aufbaut. Ansonsten ist es tatsächlich so, die meisten, ne, so ein Klassiker, was ich immer gerne sehe, ist, auf der Webseite anzubieten, ein Formular, einen Button zum jetzt Telefontermin vereinbaren, eine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Möglichst alles direkt untereinander. Weil man sagt, ja, die einen wollen eine E-Mail schreiben, die anderen wollen ein Formular ausfüllen, die nächsten wollen direkt bei uns anrufen und wir können das doch denen nicht wegnehmen. Ja, und dann ist die Messbarkeit halt komplett weg.
Jetzt ist aber die Frage, ist die Messbarkeit wichtiger als die Kundenzufriedenheit an der Stelle? Das
ist ja die Frage. Genau, aber da sind wir wieder bei dem Thema Geschäftsmodell. Ja, also so, wenn ich es nicht selber steuern kann, habe ich kein Geschäftsmodell. Dann steuern mir die Kunden mein Geschäft.
Ja, da würde ich wirklich tatsächlich reinrätschen, weil ich bin nicht der Meinung, dass man nur, weil man es nicht messen kann, etwas nicht machen sollte. Also wenn die Leute anrufen, also am Ende ist ja dann die Wahrheit auf dem Kontoauszug, ja. Und wenn der Kontoauszug hochgeht, weil ich einen Telefonbutton auf meiner Website habe, obwohl ich jetzt die Telefonanrufe nicht messen kann, dann wäre das zumindest mal ein relativ starker Indikator für, dass es funktioniert.
Vollkommen richtig, aber das kann ich ja austesten.
Genau, aber es klang gerade, es klang gerade so, wir nehmen es weg, weil wir können es nicht messen. Und das fände ich jetzt die falsche Message.
Nein. Da haben wir uns missverstanden. Also wenn, dann würde ich es austesten. Ne? Also auch das ist ja ein ganz großes Thema. Auch wieder ein Thema, wo viel Geld verloren geht. Dass wir überhaupt nicht testen. Oder überhaupt nicht, ist übertrieben, aber sehr wenig testen. Ne? Ich hatte das Vergnügen, dass ich mit der CMO von Mindvalley mich ein paar Mal unterhalten durfte und mir mal angeguckt habe, wie Mindvalley als großes Unternehmen im E-Learning-Bereich das Ding, Produkte launcht. Und das ist Wahnsinn. Ja, die gehen für einen Launch mit mindestens 11 Webseiten online. Mit 11 verschiedenen Varianten. Also nicht mit 11 verschiedenen Webseiten, sondern mit 11 Varianten der Landingpage. Ich kenne kaum ein deutsches Unternehmen, das das macht. Und da ist wieder das ganze Thema Daten. Also nur wenn ich die Daten auch habe, kann ich etwas entscheiden.
Ja, wobei das.
Wobei man muss ja auch fairerweise sagen.
Entschuldige, Katharina, sag du.
Man muss ja auch fairerweise sagen, Daten hin, Daten her für die Conversion. Misst du ja nur das, was du selber auf der Website gebaut hast. Ja. Das heißt, ich bringe jetzt mal einen neuen Elefanten mit rein. Das heißt, die Sachen, die du testest, sind ja nur im Bereich deines eigenen Universums. Ne? Das heißt, du hast dann einen Test gefahren und stellst dann fest, okay, irgendwie E-Mail funktioniert besser als Telefonanruf, ja, als Beispiel. Und nehmen wir mal irgendwas Plakatives. Du würdest dann feststellen, dass Rauchzeichen deutlich besser funktionieren. Du weißt es aber nicht, weil du auf deiner Webseite keine Rauchzeichen anbietest. Aber da liegt ja genau der Schlüssel der Conversion. Also wenn du jetzt dir sowas anguckst, wie kommst du auf Ideen, dass du sagst, okay, bestimmte Punkte funktionieren besser?
Genau. Deswegen, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich fange immer am liebsten ganz hinten im Funnel an zu gucken. Weil es heißt überhaupt nicht, dass Marketing oder Online oder so wirklich der treibende Kanal sind für das Geschäftsmodell am Ende, für die finale Conversion. Sondern es kann was ganz anderes sein. Ja, also vielleicht sind das Netzwerkveranstaltungen. Ja, weil die Sales-Mitarbeiter auf irgendwelchen Veranstaltungen sind. Und da kommen die Kunden alle her. Das heißt, da muss ich die Messbarkeit ja schon haben. Ich muss ja, ich habe die Leute, die dann ja für den Abschluss verantwortlich sind, mit denen man erstmal reden muss und gucken muss, wisst ihr denn, woher kommen denn die Leute, die bei euch abschließen? Und von da aus angefangen kommst du ja dann im Zweifelsfall auch zu Rauchzeichen.
Ja.
Und wenn du nur die Webseite anguckst, ist genau das Problem. Wirst du nie drauf kommen.
Ja, das ist auch ein Problem, was wir auch häufig sehen. Dass sie eigentlich nur die Webseite angucken und in einem Bereich sich tummeln, den sie ja selber geschaffen haben. Und das ist natürlich immer schwierig. Was du in deinem Artikel auch angesprochen hast, das fand ich auch sehr wertvoll, war, dass du gesagt hast, die Leute wissen nicht, was sie machen sollen. Also die haben entweder zu viele Möglichkeiten oder man ist unklar mit dem, was man eigentlich machen will. Also wir, ich sag mal speziell im deutschen Raum oder vielleicht auch sogar im deutschsprachigen Raum, haben wir die Schwierigkeit, wir tun uns schwer, etwas zu verkaufen, ja, und wir kriegen auch ungerne was verkauft, auch wenn wir gerne kaufen. Also wie ist da deine Lösung? Also du sagst in dem Artikel klare für Klarheit sorgen. Was bedeutet das in der Praxis?
Genau, das war ja zum Beispiel dieses eine Beispiel, ne, mit wir bieten alles auf der Webseite an. Mhm. Mit schreib uns eine E-Mail oder füll das Formular aus. Und dann kriegen wir auch eine E-Mail am Ende. Wir wissen nicht mehr, woher.
Oder ruf an.
Oder ruf an, genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Es ist hier schon sehr spät.
Thema Klarheit. Also wie erzeugst du Klarheit auf der Website? Was bedeutet das? Also ist es auch etwas, was ihr austestet?
Genau. Ganz wichtiges Thema, was ich zum Glück irgendwann mal gelernt habe im Marketing, ist, dass wir oftmals schon zu komplex denken und versuchen, den einen Schritt dem anderen schon vorwegzunehmen. Das ist immer das Erste. Ja, also viele versuchen schon in den Ads zu verkaufen. Und haben dann eine riesige Landingpage, auf der sie nochmal verkaufen. Das heißt, sie verkaufen zweimal hintereinander. Totaler Unsinn. Ja, oder ich versuche auf der Landingpage, wo ich den Lead generieren will, schon das zu tun, was vielleicht dann der Callcenter-Mitarbeiter oder der Sales-Mitarbeiter machen will. Das heißt, ich muss mir erstmal wirklich auch klar sein über den, über meinen ganzen Funnel. Über meinen ganzen Sales-Funnel auch. Also ich sehe das Marketing tatsächlich mittlerweile eher als ein Sales, Teil des Sales-Funnels, als reines Marketing. Ich habe den ganzen Bereich.
Kannst du das
mal kurz wiederholen? Nee, ich sage das immer ganz. Ich habe irgendwann mal BWL studiert und unter anderem. Und da hieß das Ganze, glaube ich, Beschaffung und Absatz oder so. Und da war das alles drin. Ja, also, weil letzten Endes ist das ein. Sind das alles kleine Spielsteine in einem großen Ding zwischen irgendwo kriege ich was her und auf der anderen Seite verkaufe ich es. Und deswegen ist es auch eben so unsinnig, diese Trennung immer zu machen. Wo wollte ich hin? Vorwegnehmen des nächsten Schrittes und keine Ahnung mehr. Was war die Frage? Ich bin echt alt langsam.
Die Frage war, brauchst du Alkohol?
Ja. Die Frage war, können wir es für den Jan ein bisschen einfacher machen, weil die Prozesse sonst zu kompliziert sind, dass er nicht mehr folgen? Vielleicht ist das der Grund, warum die Leute in deinen Kunden die Prozesse zu kompliziert machen, du kommst einfach nicht mehr mit.
Ja, genau, deswegen mache ich es einfacher, damit ich es verstehe. Das ist tatsächlich so der Muttertest ja auch ganz oft. Ne? Kannst du deiner Mutter erklären, wie das hier eigentlich funktioniert? Genau, das wollte ich erzählen. Sales-Prozess habe ich irgendwann mal gelernt. Nimm dir diese lustigen kleinen gelben Klebezettel und kleb die an die Wand und schreib jeden einzelnen Schritt drauf in deinem Sales-Prozess. Und die kannst du super irgendwie dann auch einfach austauschen oder mal nach unten oder nach unten schieben, bis der wirklich steht. Und wenn du die Klarheit über diesen Prozess hast, dann kannst du halt auch wirklich die Schritte von Ad über Anzeige über den ganzen Funnel dahinter auch anständig digital bauen.
Absolut.
Aber das ist ja ganz ein Problem, was wir ganz oft haben, dass wir halt, wir haben zwei Herangehensweisen ganz oft online. Die eine ist, wir bauen irgendwas nach, was wir woanders gesehen haben. Die andere ist, wir setzen ein System ein, das ist mal meine HubSpot-Theorie, auch wenn ich HubSpot gerne mag, aber wenn du HubSpot einsetzt, musst du eben genau das HubSpot-Prinzip auch umsetzen in deinem Unternehmen. Sonst funktioniert es nicht. Du kannst nicht mit irgendeiner anderen Theorie oder mit einer anderen Vorgehensweise ankommen. Ja, und dann bist du halt gefangen in irgendwie einer dieser Varianten. Und dann hört das Selberdenken leider ganz oft auf. Du baust halt nur noch das nach, was dir vorgegeben wird.
Aber das erinnert mich eigentlich so an euren Podcast, Katharina und Pascal. Wie kaufen Leute sich eigentlich etwas? Und irgendwie ist das so ein bisschen die umgedrehte Welt. Ja, gut, kaufen wir mal ein System. Oh, Ja, das macht genau das, was wir wollen. Komm, setzen wir das mal um. Genau. Wir kaufen unsere Kunden das. Ja, ja, die passen sich schon an. Kein Problem.
Rein philosophisch würde man davon von der Distanz, von einer größeren Distanz vom Arbeiter oder vom Menschen zum eigentlichen Produkt und zur eigentlichen Wertschöpfung sprechen. Also das ist ja das, wo Jan auch sagt, die Leute haben das Geschäftsmodell vergessen. Ich würde sogar sagen, im Extrem ist das in vielen Unternehmen so, dass das, was gemessen wird, ist die Anwesenheit der Mitarbeiter und man glaubt, dass durch die Anwesenheit der Mitarbeiter in irgendeiner Weise Umsatz entsteht. Ja. Und das ist ja so ein skurriles Ding, was wir jetzt ganz viel ja auch bei dieser Homeoffice beziehungsweise Remote Work Diskussion sehen, ist, wenn die Leute endlich wieder ins Büro kommen, dann ist alles gut, weil das der Unterschied ist. Aber ob das jetzt was mit Führung zu tun hat oder mit wieder die Fragestellung, warum machen wir das eigentlich? Und das ist das, was mir bei diesem Prozess auch so gut gefällt. Ich verwende es auch gerne, das einfach mal aufzumalen, weil man dann wieder die Frage stellen kann, wo wird eigentlich Geld verdient und wie wird eigentlich Geld verdient in den Unternehmen? Und ab und zu biegen die Unternehmen oder die Leute dann gerne ab mit, aber den Unterteil oder diesen Edge Case haben wir in dem Prozess noch nicht beschrieben. Und dann wird so eine große Komplexität draus, dass genau das passiert, dass die Leute dann aussteigen. Wie kommt man wieder zu der Einfachheit im Sinne von, irgendwo wird was eingekauft, dann wird irgendwie Wertschöpfung betrieben und dann wird etwas verkauft?
Genau, das ist.
Ich komme gerade aus einer Diskussion, das würde ich kurz noch ergänzen. Mhm. Und zwar war die Diskussion, wie kriegen wir die Leute möglichst schnell, so schnell wie nur möglich, an den Convert-Punkt. Und dann frage ich mich, so mit der Brille, wie wollen den Kunden kaufen? Also könnt ihr mal aufhören, die Leute immer zum Konvertieren zu treten? Also habt doch einfach mal Respekt vor dem Entscheidungsprozess, den Kunden auch einfach haben. Und es ist eben nicht einfach trivial, sich in ein Formular einzutragen oder jemand anzurufen. Also da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Da gehört ja noch im Vorfeld auch ein bisschen was. Und je nachdem, was du für ein Produkt hast, ich meine, wenn du jetzt eine Büroklammer hast, so what, ja? Also die kannst du ja zuballern. Also der Entscheidungsfunnel ist jetzt nicht so lang. Aber es gibt natürlich eine bestimmte Produktkategorie, Software beispielsweise. Da hast du ja schon noch mal ein paar mehr Stufen im Vorfeld. Wie ist da eure Erfahrung? Also das Thema Zeit und auch Zeit lassen in einer angemessenen Form, die zum Kunden passt, scheint mir ein Schlüsselelement zu sein.
Ja, gibt eigentlich zwei, also wir haben hauptsächlich zwei Arten. Ich glaube, es gibt auch hauptsächlich nur diese zwei Arten. Das eine ist so das klassische Ding mit, keine Ahnung, mir ist einer reingefahren, ich brauche einen Anwalt. Ja, den brauche ich jetzt. So, da habe ich keinen langen Entscheidungsprozess. Ich weiß ganz genau, was ich jetzt gerade brauche und möchte das haben. Und das andere ist tatsächlich hauptsächlich im SaaS-Bereich haben wir das, eben diese langen Entscheidungsprozesse, die durchaus auch mal 12 bis 24 Monate dauern.
Aber warum werde ich... Sorry, sag weiter.
Nee, frag.
Warum werde ich dann gezwungen, für jedes Stückchen Information, das meinen Entscheidungsprozess unterstützen könnte, meine Adressdaten abzugeben, weil irgendjemand glaubt, dass er mir jetzt mit irgendwelchen E-Mails auf die Nerven gehen kann. Also ich gebe ja nur noch in solchen Formularen Blödsinnsdaten ein. Ich versuche zu erraten, ob ich jetzt den Download bekomme, wenn ich auf Abschicken drücke oder ob ich tatsächlich eine E-Mail angeben muss. Und wenn ich eine E-Mail angeben muss, dann schreibe ich bei Berufsbezeichnung Praktikant rein. Weil ich dann sicher sein kann, dass ich keinen Follow-up-Call bekomme.
Genau. Ganz großes Problem tatsächlich, das ist so das, was ich vorhin meinte mit der HubSpot-Problematik. Wir lernen irgendwas, wir sehen das und kopieren das einfach. Ne? Das ist so, und meistens kopieren wir es leider schlecht. Das ist ein System, das funktioniert ja grundsätzlich. Ja, weil natürlich, wenn ich deine E-Mail-Adresse habe und, wie Katharina sagt, respektvoll mit deinem Entscheidungsprozess umgehe, dann ist das ein legitimer Weg.
Absolut.
Ja, er wird nur halt furchtbar viel missbraucht mittlerweile. So dieses, du kriegst deine Welcome-Strecke, irgendwie 5 E-Mails und dann geht's zum Verkauf.
Ja, oder beziehungsweise ich würde ja das Stück Content nehmen wollen, weil es gerade mein Bedarf ist, jetzt da eine Information zu kriegen. Und dann, wenn mir dann jemand sagt, hey, pass auf, wir haben hier noch folgende andere Dinge, die wir dir gerne noch zuschicken, wo es ein bisschen detaillierter ist, als wir es jetzt hier auf der Website machen können. Absolut, dann bin ich sofort dabei.
Ja, genau. Ja, es ist so dieses, ne, wir müssen ja Freebies anbieten. Wir müssen E-Mail-Adressen einsammeln und um E-Mail-Adressen einzusammeln, müssen wir Freebies anbieten. Und dann erstellen wir ein schlecht gemachtes PDF oder ein White Paper und das war's. Ja, genau.
Und wissen dann noch nicht mal, ob Kunden bereit sind, für uns Geld auszugeben. Also das ist der größte Fehler aller Zeiten.
Genau.
Ja, aber darum geht's doch, oder nicht? Also.
Nee.
Das ist doch die Information, die für mich jetzt wichtig wäre.
Wie wir ja gerade lernen, wird in unterschiedlichen Systemen getrackt und wenn in den Leuten, wo der MQL praktisch als das Zielsystem ist, dann geht es nur darum, da auf blöd Leads einzusammeln. Ich persönlich würde ja dann einen Schritt weiter gehen bei solchen Geschäftsmodellen und würde einen Lead-Ausfüll-Service anbieten, weil wenn es eh egal ist, dann kann ich das auch für die Hälfte machen.
Ja.
Also es gibt ja so Random Name Generator. Also ich helfe bei der Erreichung jedes Marketingziels damit.
Ja, genau, und das ist genau der Punkt. Dass viele Unternehmen mittlerweile anfangen, mit OKRs zu arbeiten. Das Problem, was sie aber machen, ist genau das. Ne? Sie nehmen die Mitarbeiterziele, die sie vorher vereinbart haben mal oder früher vereinbart haben, eben jetzt als OKR-Ziele. Ja. Und das waren meistens ja schon so doofe Ziele, weil man sagte, wir müssen halt irgendwas definieren. Also lass halt mal irgendwas reinschreiben, was du sowieso hinkriegst. Na, aus dem SEO-Bereich kennen wir das noch, da hat man dann irgendwie eine Sichtbarkeit da reingeschrieben als Ziel. Man auch sagt, was für ein Unsinn. Irgendwie bringt, ne, sind wir wieder beim Geschäftsmodell, bringt im Geschäftsmodell so gar nichts.
Hauptsache, wir haben etwas niedergeschrieben.
Genau.
Und wir haben sprechen noch.
Niedergeschrieben, ist es messbar und man kann es erreichen.
Genau, es ist in der eigenen Hoheit zu erreichen. Das ist ja dieser große Fehler, dass man sagt, ja, aber das muss doch etwas sein, was man selber irgendwie verantwortet. Und eigentlich ist doch der Sinn eines Unternehmens ist immer, dass man nie etwas selber erreicht. Deswegen ist man ja ein Unternehmen und kein Einzelkämpfer, weil man etwas zusammen erreichen muss. Und das ist durch diese ganze Ziellogik meines Erachtens komplett kaputt gegangen.
Ja. Also deswegen, also das, was wir halt tatsächlich machen, ist, wir machen ja nicht nur Lead-Generierung, sondern wir bauen eben für Unternehmen Remote-Teams, Remote-Marketing-Teams auf, weil ich fest davon überzeugt bin, dass du gute Marketer nur noch remote bekommst. Die kriegst du nicht mehr in einem Büro. Und um das eben auch machen zu können, um remote arbeiten zu können, sind für uns halt wichtige Tools, auf der einen Seite OKR, auf der anderen Seite tatsächlich das Arbeiten mit Wertesystemen und mit, hab ich den Namen vergessen, Mist. Genau, mit
HubSpot.
Ja, genau, und mit HubSpot. Nein, ne, aber tatsächlich mit Unternehmer, wir arbeiten mit auf der einen Seite Unternehmerwerten und auf der anderen Seite mit Unternehmenswerten. Das heißt, wir versuchen halt wirklich die Mitarbeiter so tief wie möglich mit auch da reinzubekommen und auch in dieses ganze Verständnis des Geschäftsmodells letzten Endes. Also warum machen wir das eigentlich? Diese ganze Frage, warum? Wenn ich die beantworten kann, dann habe ich auch keine Generation Z Diskussionen mehr, sondern dann habe ich ein Unternehmen, was funktioniert und wo Leute auch gerne arbeiten. Und wo ich dann auch
Kunden bei den Mitarbeitern. Jan, also aus dem Offline kann ich dir sagen, da wird ganz häufig gesagt, Akquise bzw. Conversion, ja, ist Chefsache. Würdest du das fürs Online auch so sehen?
Ich fange mal andersrum an. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir gerade alle auf LinkedIn unterwegs sind und alle zu einer Personal Brand werden müssen.
Oh, Jan,
so, und wenn jetzt alle da draußen, ja, danke, ich wusste es. mein Talk demnächst auch live in Tarifa, warum sie keine Personal Brand werden sollten. Nein, wir schweifen ab. Alle wollen Personal Brands werden oder sollen Personal Brands werden. Und Personal Brand bedeutet eben auch, die Leute wollen auch nur mit dieser Person irgendwie Kontakt haben. Das ist ein ganz großes Problem, was wir uns in Unternehmen aufbauen. So dieses, ich will doch nicht mit deinem Hiwi, wir kennen uns doch direkt, ich will doch nicht mit deinem Hiwi reden. Und das ist ein großes Problem, was wir tatsächlich deutlich besser hinbekommen müssen im Positionieren der Mitarbeiter, nicht im Positionieren von uns selber. Also deswegen habe ich so ein Problem auch damit, dass immer alle sagen, gerade der Geschäftsführer muss doch Personal Brand aufbauen. Nee, überhaupt nicht. Weil der Geschäftsführer ist dafür da, dass die Geschäfte laufen, dass es funktioniert. Der ist nicht das Gesicht nach da draußen, der dann als Bottleneck dasteht und alles machen muss.
Finde ich eine super Perspektive, ehrlich gesagt. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber du hast absolut recht. Das ist ja der Mega-Fail.
Ja, ich hatte da mal so ein Unternehmen namens TAG.
Das Unternehmen existiert ja als Brand deswegen, damit die Leistung des Unternehmens eben von unterschiedlichen Leuten erfüllt werden kann.
Ja. Ja. Und da haben wir, also bei diesem ersten Unternehmen haben wir viel mit diesen Dingen gearbeitet und ausprobiert und haben da unheimlich viel dazu gelernt und gesehen, dass tatsächlich dieses Branding-Problem oder dieses Branding-Ding ein großes Problem ist. Wenn du hingehst mal zu den Unternehmensberatungen und dir Unternehmensberatungen anguckst. Es gibt Roland Berger, das ist eine Unternehmensberatung, die nach dem Gründer benannt ist, also eine Personal Brand eigentlich ist. Ich würde aber nie zu Roland Berger gehen und sagen, ich will von dem beraten werden. Sondern ich würde immer dahin gehen und würde sagen, als Bank würde ich sagen, ich will das Bankenteam von euch haben. Weil ich ganz genau weiß, die haben eben dieses Bankenteam. Weil sie es geschafft haben, eben das zu etablieren, zu sagen, wir haben das beste Team für das Thema Banken. Und nicht, wir haben hier den besten Gründer zum Thema Banken.
Ja, guter Punkt.
Ich habe die Frage anders gemeint, aber spannend, wie ihr drauf gekommen seid. Ich hatte gedacht,
deswegen, eher, dass... glaube ich, das ist nicht Geschäftsführersache oder Leitungssache.
Ich sag dir nochmal, wie ich die Frage eigentlich gemeint habe, aber in die Ecke habe ich gar nicht gedacht. Das ist echt ein guter Hinweis nochmal gewesen. Und zwar dieses, wir kaufen uns irgendwo Leads ein, die konvertieren, so, ne? Oder machen da irgendwas mit. Und ist das nicht etwas, wo mehr, ich sag mal, Liebe, Aufmerksamkeit nochmal hingehört von Seiten der Geschäftsführung? Weil das sind ja in der Regel Erstkontakte. Also Convert kann natürlich auch ein Zweitkauf beim Kunden sein, keine Frage. Aber gehen wir mal davon aus, dass du deinen Kunden wertschätzt und den auch behalten willst. Ist diese Phase nicht prädestiniert dafür, mehr in den Fokus von Geschäftsführung zu kommen?
Nee, ich bin da gespalten tatsächlich. Weil die meiste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass der Blickwinkel, also wir müssen da, glaube ich, noch eine große Lernkurve bei den Menschen hinlegen. Weil das, was ich meistens eher bekomme, ist, ich habe hier noch eine uralte Excel-Datei mit lauter Leads, können wir die nicht auch noch reintun? Ja, und das heißt, wir müssen tatsächlich an der Stelle noch sehr viel erklären, wie das wirklich funktioniert. Ja, also da ist halt tatsächlich auch ganz oft einer der größten Abstände zwischen dem, was die Geschäftsführung erwartet und was wirklich gemacht werden kann. Und von daher
hast du recht, bei meiner These. Müssen
eigentlich mehr drauf gucken oder mehr da reingeholt werden. Aber eben so dieses, den Lead dafür haben, sollten sie nicht. Sie müssen mehr reingeholt werden, ein größeres Verständnis dafür entwickeln.
Das ist auch eine krasse Perspektive. Also wenn mir jemand sagen würde, du als Geschäftsführerin, ich schlaue dich mal auf, was die Gewinnung deiner Kunden angeht. Also Freunde.
Das ist ein ganz sensibler Punkt. Da ist die Katharina sehr, sehr sprungbereit. Aber was mich interessieren würde, Katharina, ist, wenn du das so sagst, aus der Offline-Welt wissen wir das, Akquise ist Chefsache. Sag mal zwei Sätze dazu. Ja. Was heißt
also erst mal, das? Also erstmal... Also dass der Chef hundertprozentig weiß, wer sollte wie konvertieren. So, oder auch selber mal aktiv wird, ne? Also selber auch mal in das operative Geschäft auch mal mit reinguckt, um da einfach einen Überblick zu haben. Weil da liegt ja der größte Mehrwert liegt ja genau in den ersten paar Schritten, ja. Also da wird ja aus meiner Sicht auch so viel verschenkt. Also gerade in der Conversion-Phase, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, Pascal, wir haben eine Benchmark von 3-6%. Also du hast immer noch 97%, die nicht kaufen, obwohl sie vorher Interesse bekundet haben. So. Und wir waren auch nochmal bei dem Funnel-Prinzip, Jan. Also der klassische Funnel ist ja, du kippst oben was rein und unten plätschert dann irgendwie mal was raus. Und wenn wir jetzt mal darüber reden, dass 97%, lass es von mir aus 95 sein, so what, ja, nicht konvertieren, wo sollte dann der Fokus deiner Meinung nach liegen? Also optimieren wir die 3% noch weiter? Oder?
Achtung, Fangfrage.
Ich bin jetzt warm.
Katharinas Einstellung dazu.
Aber also ich würde jetzt gerne, bevor du...
Ich finde, das ist ein valider Punkt, weil das ist für mich der größte Elefant, Pascal. Tatsächlich, dass wir optimieren immer noch an denen, die konvertiert haben. Ja. Da in diesem kleinen Fitzchen optimieren wir weiter und weiter. Und die und uns interessieren auch aber die 97 oder 95, von mir jetzt auch 90%, die abgehen, die weg sind.
Also ich glaube, das würden wahrscheinlich die auf den 2% optimieren, genauso sehen, weil wo sollen denn die 4% dann herkommen, wenn ich aus den 97%, sie würden es vielleicht anders nennen. Ich glaube, das ist gar nicht so weit auseinander, aber der Fokus ist natürlich ein anderer, und da hast du recht, glaube ich. Was ich sehr schön finde, ist eher dieses Bild von dabei sein bei den unterschiedlichen Phasen. Also ob das jetzt ist, die Führungskräfte gehen mal ins Callcenter und machen mal selber Calls. Die stehen an der Messe und sammeln selber Visitenkarten ein. Oder also dass man mal diese Distanz, wie gesagt, von vorher durchbricht und sagt, bringt die Leute näher an diesen Prozess ran. Also wo klappt was nicht im Sinne von Nutzung dieses Prozesses? Also zum Beispiel, man weiß ja von der Deutschen Bahn, dass die größte Veränderung an der Deutschen Bahn-App dadurch entstanden ist, dass Deutsche Bahn-Mitarbeiter die mal benutzen mussten. Also die hatten sonst immer so eine Jahreskarte, mussten nichts herzeigen, aber als man dann mal diese Jahreskarte praktisch zum Teil der Deutschen Bahn-App gemacht hat und die praktisch Tickets kaufen mussten, was glaubst du, wie schnell dieser Ticketsverarbeitungsprozess sich verändert hat?
Wirklich? Das wusste ich nicht.
Ja, das ist so. Also die Geschichte kenne ich von einem Bahnmitarbeiter. Und ich finde, diese Analogie, die ist jetzt zwar sehr technisch und App-Entwicklung und so, aber ich glaube, das ist dasselbe. Wie begleitet man den Kunden, vielleicht jetzt nicht unbedingt in dieser Phase des Lebenszyklus, aber vielleicht auch in der Gewinnungsphase. Also um jetzt Convert zu sagen, und bei Convert wäre vielleicht in der Bahn-App, ich kaufe ein Ticket oder ich lege einen Account an oder sowas. Also wo scheitert man?
Mit Hund, sage ich dir.
Mit Hund ist
next level. Der Punkt, den ja Katharina ansprach, ist, also wo kommt die Geschäftsführung eben mit rein? Das ist ja eben nicht an der Stelle, wo ich den Kontakt kreiere, also die Conversion des Marketing-Leads, sondern die gehen ja an die Conversion des Sales. Also da, wo wirklich am Ende verkauft wird meistens. Ja. Also die stellen sich nicht vorne an die Tür und machen die Tür auf, um die Leute in den Laden reinzulassen.
Aber ich finde, dein Bild ist so schön.
Wir reden mit den Leuten, die im Laden sind, also schon nur mit den 4%.
Ja, und genau, die Frage ist ja, freigelaufen sind. Die Frage ist ja, kriegen sie mit, welcher Teil vorne vorbeiläuft und dann eben nicht kauft?
Genau.
Also, weil das ist ja das Potenzial, was Katharina darstellt. Und ja. Also ich glaube, man kann jeden immer an den einzelnen Punkt setzen und er wird vielleicht sagen, ja, ich kann einen Call machen, aber die eigentliche Frage ist ja, kann diese Führungsposition, und das ist eher Patricks Menschenthema an der Stelle natürlich, aber kann diese Führungsposition diese Brücke bauen zwischen, ich habe jetzt den Kontakt im Laden und ich habe den Kontakt an der Tür und ich wundere mich, warum kommen denn von denen, die ich an der Tür getroffen habe, nur noch so wenig bei mir im Laden an? Und was muss eigentlich dazwischen? Was läuft dazwischen falsch? Und das ist ja genau die Führungsaufgabe, diese Silos da zu durchbrechen und zu sagen, da ist irgendwo was innerhalb dieses Weges kaputt.
Genau. So im Offline-Bereich, wenn wir es uns mal in den Offline-Bereich wieder übertragen, irgendwie in das Ladengeschäft, ja, dann überlegt die Geschäftsführung eher wahrscheinlich, brauchen wir einen anderen Standort. Ne? Liegt es an der Baustelle vor unserem Haus, dass da gerade keiner vorbeiläuft? Da reden wir über viel offensichtlichere Dinge. Und es ist schon richtig, ne? Im Online-Bereich machen wir uns darüber halt sehr wenig Gedanken, weil wir verlassen uns dann im Zweifelsfall auf die Zahlen, wenn wir sie denn haben.
Aber die Dinge sind doch genauso offensichtlich. Aber für jemand, der jetzt einen Ladenfläche hat, das ist ja auch gelerntes Wissen zu sagen, naja, wenn die Tür zu ist, kommt keiner rein.
Du glaubst nicht, wie viele das nicht verstehen und trotzdem die Tür zumachen, weil sie sagen, es ist ja sonst kalt.
Ja.
Also, nee, das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, dass das eben nicht gelernt ist. Sondern, dass wir da tatsächlich immer aus unserer eigenen Erfahrungsbubble herausdenken und sagen, es ist doch alles ganz offensichtlich. Für die Leute ist es aber nicht offensichtlich, weil die haben ja wieder einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Ne? Also das Beispiel mit, die haben den Blickwinkel, ich kriege eine Grippe, wenn ich die Tür offen lasse.
Aber woher haben es die Offliner gelernt? Die müssen ja auch irgendwann mal gesagt haben, hey, Tür aufsperren ist eine gute Idee.
Die haben es auch nicht alle gelernt. Das ist ja das Schöne an der Sache auf der einen Seite. Ne? Von daher, auch da gibt es gute und schlechte.
Solches Verhalten sehe ich auch ganz oft so auf Messen. Dann luister je auf eine Messe, du schaust so die Stände an und die Leute, die daar dan stehen, die nicken freundlich.
Oder?
Und dann luister je vorbei. Ja, genau. Aber dass die Leute dich ansprechen van, was bringt ihnen hier? Was interessiert ihnen hier am Meißen? Das machen die wenigsten. Aber einmal habe ich erlebt, ich habe etwas angeschaut, einfach um zu sehen, was ist so auf diesen Stand. Bin dann vorbeigelaufen und einen ist mich hinterhergerannt. Oh ja, sie haben Interesse gezeigt. Sie wollen sicherlich etwas wissen. Nö, danke. aber es ist proaktives Verhalten. Ich meine, das sieht man eigentlich ganz wenig. Es ist, als ob die Leute Angst haben, Kunden anzusprechen und zu gewinnen.
Genau, und um das auf diesen Offline-Bereich tatsächlich zu übertragen, ne, also wenn ich mit Leuten im Offline-Bereich rede, da hast du genau die gleiche Diskussion mit, jetzt guck dir aber mal einen Hamburger Fischmarkt dagegen an, gegen das, was wir hier machen. Wir verstecken uns hinter der Tür und die stehen da irgendwie auf ihrem Wagen und schreien die Leute an. Was können wir von denen lernen? Ja, also auch da ist immer dieses Gucken zum Nächsten. Ich glaube, es ist ein viel größeres Problem, dieses, wie kann ich meinen Blickwinkel ändern in der eigenen Welt und einfach mal rauskommen aus dem, wie ich denke.
Und ich glaube, da sind halt viel zu viele Leute in deren Komfortzone. Also wenn ich zum Beispiel Europa mit Amerika vergleiche. Ich war vor ein paar Monaten so über Weihnachten in Amerika. Service, alles kein Problem. Ich komme wieder zurück in de Schweiz. Ich bin gelandet, ich habe Hunger. Ich gehe zu Bretzelkönig am Flughafen. Und ich sehe dort einen Bretzel, den mir gefällt, und ich möchte gerne Käse drauf. Also frage ich an den Verkäufer, könnt ihr bitte diese Bretzel haben mit ein bisschen Käse?
Nö.
Okay, schön. Ich bin wieder in Europa. Danke.
Genau, aber das ist tatsächlich sehr spannend, weil wir haben ja auf Zypern, mein Lieblings-Sales-Cycle ist hier der meiner Autowerkstatt. Ich mag meinen Automechaniker, ja, der zwingt mich auch manchmal bei ihm in der Werkstatt zu arbeiten. Er sagt, dauert nicht lang. Und dann sitze ich 8 Stunden da oben in seinem Büro zwischen kaputten Motoren und arbeite von da aus. Ein total netter Typ, aber es ist halt, die machen das halt komplett anders hier. Da rufe ich an und sage, hier, Andreas, ist was kaputt, können wir das reparieren? Und er sagt, ja, komm Montag vorbei. Dann plane ich schon ein, okay, ab Montag ist das Auto für eine Woche weg irgendwie. Dann fahre ich montags vorbei. Dann sagt er, ja, was ist denn los? Ich so, ja, das und das ist kaputt. Ja, das können wir machen, bring das doch morgen vorbei. Die Idee dahinter ist, wir sprechen miteinander. Ich komme dahin, wir sprechen miteinander und besprechen es dann. Wir machen das nicht anonym übers Internet oder über irgendwas. Ja, also auch Lieferdienste hier. Die Zyprioten nutzen keine Lieferdienste, das machen hier die Touristen oder die Expats. Weil die Zyprioten sagen, warum soll ich einen Lieferdienst benutzen? Ich habe doch dessen Telefonnummer, ich rufe da kurz an und dann fahre ich hin. Ja, das ist auch wieder das, was ich meine mit dem Blickwinkel ändern. Die haben einen komplett anderen Blickwinkel einfach da drauf.
Björn, vielleicht nochmal zurückzukommen zu diesem Punkt. Ist es nicht eine Art Bequemheit? Geht es uns einfach zu gut? Wir müssen nicht, denn Hunger ist nicht da?
Ich glaube, das Hungerproblem ist gar nicht das Ausschlaggebende, sondern das, was Pascal vorhin mal angesprochen hat, so in einem halben Nebensatz, dieses unser Arbeitsrecht beruht auf Zeit. Und zwar auf Anwesenheitszeit. Und auf sonst nichts. Und was anderes interessiert niemanden. Ja, also das hast du halt leider sehr oft, dass es im Unternehmen total wichtig ist, wie messe ich die Zeit der Leute, die da ist. Und für die Leute ist wichtig, bin ich genügend Zeit da und habe ich meine Zeit jetzt fertig abgesessen. Ja, das ist die Hauptdenkweise, die wir in der Arbeit drin haben. Und der Hauptgrund dafür ist, dass wir ein Arbeitsrecht haben, das eben rein auf Arbeitszeit basiert und nicht auf irgendwelchen Leistungen oder Ideen oder auf Gemeinschaft oder sonst irgendwas.
Zu dem Punkt habe ich auch noch eine interessante Geschichte. Bei einem ehemaligen Arbeitgeber habe ich mal ein kleines Forschungsprojekt zum Thema Metacognition gemacht. Also die Selbsteinschätzung, was weiß ich tatsächlich, was ich weiß und . Und was wir dann herausgefunden haben, und das in diese Studie ist etwa einem Jahr gegangen, weltweit, über 1000 Teilnehmende, ist die Leute, die als externe Mitarbeiter daar mitgemacht hebben, die hebben een veel bessere metacognition gehad en die hebben een veel bessere academische leistung erbracht als die interne mitarbeiter. En dat was voor mij wirklich krass, want ik heb immer zelf een beetje die indruk gehad dat wenn man als externe mitarbeiter erbij is, dann hat man ein ganz anderes Verständnis, weil man verkauft seine Zeit nicht, sondern die Mehrwert, die gebracht wird. Wobei ein Mitarbeiter, der bekommt sein Geld am Ende vom Monat.
Ja, nicht nur das. Ich habe tatsächlich neulich eine sehr spannende Erkenntnis gehabt, weil ich mir hier Gedanken gemacht habe, ich habe ein Unternehmen, mein Unternehmen sitzt auf Zypern eben mittlerweile. Wie kriege ich Angestellte? Für mich war auch immer im Kopf drin, Angestellte stellen einen Wert im Unternehmen dar. Ja, deswegen muss ich die einstellen. Und ich habe mich dann mit einem M&A-Berater unterhalten und habe ihn mal so gefragt, wie siehst du das? Wie bewertest du ein Unternehmen? Ein Unternehmen mit 50 angestellten Mitarbeitern versus ein Unternehmen, das mit 50 Freelancern zusammenarbeitet. Und er sagt, ich bewerte die ganz genau gleich. Im Zweifelsfalle bewerte ich sogar das mit den Freelancern besser. Weil je nachdem, wie lange die mit den Freelancern schon zusammenarbeiten, heißt das, dass die sich die ganze Zeit auf Augenhöhe begegnen, weil sie sich gegenseitig immer wieder motivieren müssen, miteinander arbeiten zu wollen. Und deswegen stelle ich keine Leute mehr ein. Weil es halt viel spannender ist, zu sagen, hey, ich muss mich demjenigen gegenüber beweisen, und er muss sich mir gegenüber beweisen. Und deswegen haben wir immer einen Anreiz, miteinander weiterzukommen.
Wäre das dann eigentlich auch nicht dann eine Lösung für diese Komplexität zu lösen?
Total. Funktioniert nur arbeitsrechtlich nicht. Oder Scheinarbeit, wie heißt das so bei euch? Was gibt's da? Schein?
Scheinselbstständigkeit.
Ah, Scheinselbstständigkeit, ja.
Die gibt es ja hier nicht. Deswegen, ich kann auch 100% für ein Unternehmen auf Rechnung arbeiten.
Also der Vorschlag wäre dann, Elefant im Raum, alle Leute entlassen und nachher als
alle Leute einstellen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und es ist auch total super, dass es Menschen gibt, die sich gerne einstellen lassen und auch gerne Dinge abarbeiten. Ja, also auch das macht ja Sinn und wird ja auch benötigt. So ist das nicht. Auch wenn das immer böse klingt.
Aber Jan, wenn du jetzt nochmal deine wertvollsten Tipps zusammenfassen solltest für die Convert-Phase, welche wären das?
Die größten Tipps sind auf jeden Fall, sei dir deines Geschäftsmodells klar und bilde das Geschäftsmodell ab und nicht irgendwas, was du irgendwo anders gesehen hast. Gehe Schritt für Schritt vor. Verkauf eben nicht das, was du im nächsten Schritt machen willst, schon in dem Schritt, wo du gerade bist, in der Conversion. Und habe Messbarkeit über alle Punkte.
Habimus Messbarkeit.
Ja, das ist halt. Am Ende, wenn jemand sagt, du kannst auch hingehen und sagen, hey, ich mag mein Unternehmen total gerne und das muss auch nicht wachsen, das ist total super, wir mögen unsere Kunden, die mögen uns und wir haben unsere Mitarbeiter, das ist alles in Ordnung, dann ist das schön. Ne? Aber es gibt eben auch Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen wachsen, wir wollen Dinge skalierbar auch bauen. Das geht nur, wenn du Zahlen hast.
Sehr schön. Jan, wir sehen uns auch schon bald wieder und ich möchte die Minute noch nutzen, um zu sagen, dass ich mich sehr freue, dass heute so viele zugeschaut haben. Das kriegen wir hier eingeblendet und auch Teilnehmer schon mal ein bisschen was reingeschrieben haben. Bitte, bitte schaut euch den Talk nochmal an. Ja, für alle, die jetzt vielleicht auch erst zugeschaltet haben oder schaut auch nochmal auf den Blogartikel, den wir von dir veröffentlicht haben und schreibt uns eure Fragen, weil Jan kommt wieder und wird sämtliche Fragen aus dem Publikum beantworten. Die werden wir alle sukzessive abarbeiten. Da bist du fällig.
Ja, das wird lustig, weil ich da irgendwo zwischen Kisten dann sitze.
Ja, das kriegen wir hin. Also,
ja.
Solange die Kisten ja nicht deine Antwortfähigkeit beeinträchtigen, ist es ja eigentlich nur ein, ist ja dann eine Frage der Perspektive, wie wir gelernt haben.
Genau.
Vielen Dank, Malte, für das Feedback. Sehr gut, schöner Austausch. Ja, fand ich auch, Jan. Das war wie immer schön und irgendwie auch zu selten und zu kurz. Und von daher freue ich mich, wenn wir uns nochmal in dieser Runde nochmal treffen, sämtliche Fragen durchgehen. Ja, und ansonsten habt ihr noch irgendwas zum Abschied?
Ich habe gerade jetzt nochmal überlegt, ob ich gerade die Antwort verpasst habe von Jan. Was war jetzt nochmal der Tipp? Die besten Tipps?
Geschäftsmodell. Messbarkeit und Schritt für Schritt vorgehen und nicht irgendwie immer schon versuchen, alles auf einmal zu verkaufen.
Danke.
Nur weil der Kunde vor dir steht, musst du ihm nicht direkt alles auf den Kopf hauen.
Jetzt habe ich noch, jetzt ist meine Frage wieder mir eingefallen. Danke, das habe ich noch gebraucht als Kontext. Für mich wäre so einer der Dinge, ich komme jetzt aus dem strategischen Level mehr auf den taktischen Level. Ja, also was man heutzutage ja nicht mehr so Trick nennt, sondern Hack. Also was ist so dein bester Hack in dem Bereich? Also ich gehe mal einen vor. Ich hatte mal jemanden getroffen, der in einer E-Mail so ein Animated GIF gemacht hat, das so getan hat, als ob da ein Video läuft mit so einem Lautstärke-Button drauf, den man drücken musste und dann ist man auf eine Webseite gekommen, wo dann eigentlich das Video gelaufen ist und es war überhaupt kein Video. Aber das, hast du da irgendwas so in den letzten Jahren gefunden, wo du sagst, boah, das, da hätte ich nie dran gedacht, dass das funktioniert?
Gute Frage. Spontan fällt mir nichts ein. Hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert?
Dann nehme ich die Frage fürs in zwei Wochen nochmal mit.
Ja, ich glaube, nimm mal mit. Ich denke drüber nach.
Ja, bitte.
Ich weiß doch alles vorher. Ich bin noch nicht überrascht.
Sehr gut. Ihr Lieben, war eine schöne Zeit mit euch. Jan, Patrick, vielen Dank.
Was, oder?
Sorry. Ich kann schon noch eine Frage an Jan stellen. Und das ist zum Thema Komplexität. Also die letzten Monaten höre ich immer mehr, Einfachkeit ist de höchste Form von Intelligenz. Okay, schön. Du hast am Anfang auch gesagt, du siehst sehr viele komplexe Systeme, die dann nicht unbedingt sehr gut funktionieren. Wenn man das Thema Data anschaut und Daten sammeln, dann muss man eigentlich ein sehr holistischer Blick haben und Verständnis für was so alles abläuft end-to-end, um überhaupt etwas definieren zu können, was Sinn macht, um zu messen. Und das ist meiner Meinung nach oft ein sehr komplexes Thema. was dann sich aber ein bisschen beißt mit der Einfachkeit. Und was ich dann auch immer öfter höre, ja, weil es so ein zu komplexes Thema ist, wir sollten es einfach behalten. Und letztendlich kommt dann etwas draus, was okay, schön, es ist einfach, aber es ist immer noch nicht wirksam für das, was wir wirklich tun sollten. Und so steht für mich irgendwie, entsteht ein Paradox in das, was man verfolgt und das, was es eigentlich braucht. Und daar entsteht so ein Spannungsfeld. Wie schlagst du vor, damit umzugehen?
Das ist, glaube ich, genau das, was ich meine mit dem Geschäftsmodell betrachten. Das ist meistens eben dieser Schritt, der fehlt. Das wirkliche Verständnis für das Geschäftsmodell. Und ich erlebe das ganz oft tatsächlich, dass selbst Gründer oder Geschäftsführer oftmals sagen, ich will doch dahin. Das ist mein Geschäftsmodell. Aber das, was wirklich funktioniert und Geld einbringt, ist eben was ganz anderes als das, was man gerne hätte, was es ist. Und deswegen entwickeln sich dann zum einen Parallelwelten und zum anderen haben wir halt dieses Datensammelproblem. Ich habe das früher auch immer gehabt, als ich auf der anderen Seite saß und Agenturen dann immer die Daten angefragt haben von irgendwelchen Kampagnen, wo ich gesagt habe, wozu brauchen die die? Die haben die gesammelt als Sicherheit. Das heißt, für uns bedeutet Daten irgendwie auch immer Sicherheit. Vielleicht brauche ich sie nochmal irgendwann. Vielleicht wollen wir uns das irgendwann mal angucken. Brauchen wir zwar jetzt nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Und das ist eigentlich der Grund, warum Komplexität da drin entsteht. Wenn ich wirklich eigentlich nur auf den simplen Prozess gehe, dass ich sage, ich habe ein Produkt, das verkaufe ich, ich gucke mir an, für wie viel verkaufe ich es, wie oft verkaufe ich es, wie viele Leute kaufen es, woher kommen die und was muss ich dafür ausgeben. So, da hast du schon irgendwie 4 Punkte, reicht erstmal. Alles andere kannst du dann dazwischen bauen. Aber solange du die 4 nicht beantworten kannst, fang noch nicht an, irgendwie noch mehr Punkte einzubauen. Deswegen ist Simplizität ist auch da schön. Ne? Und deswegen, ich komme halt aus dem Punkrock, da reichen 3 Akkorde, manchmal reichen auch 3 Zahlen.
Was für ein Schlusswort.
Da kommt dann wieder der Zero-Punk. Hallo Gero.
Ihr Lieben, wollen wir es packen?
Jawohl. So. Wir sehen uns in 2 Wochen an gleicher Stelle. Wir sehen uns in 2
Wochen. Ich freue mich über ganz viele Fragen.
Ich auch.
Und ich werde jetzt symbolisch kurz ausfaden. Schönes Schlusswort. Ja, oh, Claudia, schön, dass du die ganze Zeit dabei warst. Das ist ja auch sehr schön. Ja. Wir haben uns erst letzte Woche kennengelernt. Es war ein sehr spannendes Abendgespräch. In diesem Sinne, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und wir sehen uns in 2 Wochen.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.